Ich möchte euch bitten, liebe Geschwister, die Bibel mit mir zu öffnen. Bei Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Von wo wir Vers 13, Vers 14 und Vers 15 lesen möchten. Wir sind heute Abend eine sehr große Menschenmenge hier. Und wir sind eine Menschenmenge, die grundverschieden ist, die sehr verschieden ist. Wir sind verschiedenste Leute hier, wir haben verschiedene Probleme, wir haben verschiedene Kämpfe in unserem Leben. Doch es gibt eine Sache, die wir alle gemeinsam haben. Es gibt einen Kampf, den wir alle gemeinsam führen. Und diese Sache ist die Versuchung. Und über die Versuchung schreibt der Apostel Jakobus hier folgende Dinge. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Amen. Vorweg wollen wir aus diesem Text zwei Dinge kurz am Rande anmerken. Und das Erste, was wir hier kurz am Rande anmerken möchten, bevor wir zum eigentlichen Kern der heutigen Aussage über die Versuchung kommen möchten, ist, dass Gott niemanden versucht. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Nun geht kaum jemand so weit und sagt, Gott hat mich versucht, dieses oder jenes zu tun, diese oder jene Sünde zu tun. Aber es könnte gut sein, dass wir sagen, Gott hat mich nicht direkt versucht, aber Gott hat mich geschaffen mit einer sündigen Natur. Gott hat bestimmte Umstände in meinem Leben zugelassen und somit sagen wir indirekt, Gott versucht uns. Jakobus sagt uns hier, so etwas sollen wir nicht sagen und so etwas können wir nicht sagen, weil Gott niemanden versucht. Und das Zweite, was wir hier anmerken wollen, vorweg und am Rande, ist, dass jeder von uns versucht wird. Vers 14 sagt uns, sondern jeder Einzelne wird versucht. Die Versuchung zieht sich also durch alle Gesellschaftsschichten, egal ob reich oder arm, egal ob jung oder alt, egal ob groß oder klein. Wir alle haben mit dieser Sache zu tun und mit dieser Sache zu kämpfen, mit der Versuchung. Und bezogen auf die Versuchung wollen wir aus diesem Text heute Abend zwei Dinge sehen. Zwei Dinge, die der Apostel Jakobus hier anmerkt und die ich hervorheben möchte. Und das Erste, was ich hervorheben möchte aus diesem Text und was der Apostel Jakobus sagt, ist, dass das Vollbringen der Sünde ein Prozess ist. Das Vollbringen der Sünde ist ein Prozess. Und in diesem Prozess der Vollbringung der Sünde gibt es zwei Quellen der Versuchung. Zwei Quellen der Versuchung. Seht, was hier geschrieben steht. Und hier sehen wir auch, wo die Versuchung eigentlich und überhaupt und zuallererst herkommt. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das Wort von sagt uns ganz genau, wo die Begierde und wo die Versuchung herkommt. Sie kommt aus uns, sie kommt aus uns heraus. Zuallererst kommt die Versuchung also nicht von außen, sondern sie kommt von innen. Sie kommt aus uns heraus. Jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Hieraus entnehmen wir aus dem Wort eigen, dass die Begierde individuell ist. Dinge, die für den einen eine Versuchung darstellen, können für den anderen eine Abneigung sein und umgekehrt. Die Versuchung ist also etwas sehr Eigenes und die Begierde. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Von der Begierde. Wir sind also die Quelle der Versuchung, die erste Quelle aus der Versuchung. Und aus dieser Quelle kommt etwas heraus. Und was aus dieser Quelle herauskommt, ist die Begierde. Andere Übersetzungen sagen an dieser Stelle statt Begierde Lust. Dies beschreibt ein starkes Verlangen, das in uns ist. Ein starkes Verlangen, gegen den Willen Gottes zu handeln. Ein starkes Verlangen, das zu tun, was unserem Fleisch gefällt. Das kommt aus uns heraus, die Begierde. Und diese Begierde macht etwas mit uns. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt wird. Er wird gereizt. Eine genauere Übersetzung, und zwar ist das in diesem Fall die Elberfelder Übersetzung, sagt, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen wird. Er wird von seiner Begierde fortgezogen. Diese Begierde, der alte Mensch, unser Fleisch, unsere sündige Natur ist in uns, sie kommt aus dieser Quelle heraus, also aus uns und sie macht etwas mit uns. Sie zieht uns fort, sie drängt uns dazu, gegen den Willen Gottes zu handeln. Sie drängt uns dazu, Dinge zu tun, die unserer neuen Natur nicht entsprechen. Und das ist das, was die Begierde mit uns macht. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Sünde aus dem Herzen kommt. Die Sünde kommt aus dem Herzen. Matthäus 15:19 sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und das ist es, was den Menschen verunreinigt. Die erste Quelle der Versuchung sind also wir selbst und die Versuchung kommt aus uns heraus. Aber es gibt noch eine zweite Quelle der Versuchung. Seht, was hier weiter steht. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und das Wort und sagt uns, dass noch etwas hinzukommt, und verlockt wird. Verlockt wird. Das Wort verlockt ist im Original ein Begriff, das kommt aus der Fischerei. Und es beschreibt einen Fischer, der versucht, einen Fisch zu fangen, der jemanden verlocken wird, will, also einen Fisch. Und hierzu benutzt er einen Köder. Dies ist die Versuchung, die von außen kommt. Dies ist die Versuchung, die vom Teufel, von der Welt und von den Dienern des Teufels kommt. Die erste Quelle sind also wir und aus uns kommt die Begierde. Die zweite Quelle ist also die Welt und der Teufel und aus diesem kommt die Verlockung und er lockt uns mit einem Köder. Und nun geschieht etwas in diesem Prozess, der uns zur Sünde führt. Nun haben wir gesagt, wir sind die erste Quelle, aus uns kommt die Begierde, aus der zweiten Quelle kommt die Verlockung. Und wenn diese zwei sich vereinen, geschieht etwas. Und um zu beschreiben, was geschieht in diesem Prozess, benutzt der Apostel Jakobus in Vers 15 ein Bild. Seht, was hier gesagt wird. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das Bild, das der Apostel Jakobus hier verwendet, um den weiteren Ablauf der Sünde zu beschreiben, ist das Bild der Kindergeburt. Das Bild der Kindergeburt. Wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, entsteht ein Kind. Wenn die Begierde und die Verlockung bzw. das Nachgeben der Begierde zusammenkommt, entsteht die Sünde. Die Sünde. Die Sünde befindet sich nun in ihrem embryonalen Status. Die Sünde wächst weiter heran in uns und die Sünde wird anschließend geboren. Und wenn die Sünde geboren ist, gebiert sie den Tod. Sie gebiert den Tod. Sie gebiert den Tod zuallererst geistlich, indem sie uns von Gott trennt, indem sie unsere Beziehung mit Gott zunichte macht. Wir sterben seelisch ab. Danach infolgedessen sterben wir physisch. Und zuletzt sterben wir ewig, der ewige Tod. Dies ist der zweite Tod, die ewige Trennung der Seele und des Körpers von Gott. Oder mit anderen Worten, die Hölle. Dies ist der Prozess, der zur Sünde führt. Dies ist der Ablauf, der uns zur Sünde führt. Die Frage ist nun, was können wir tun, um diesem Prozess standhalten zu können? Was können wir tun, um diesem Prozess entgegenwirken zu können? Wenn nun die Versuchung aus zwei Quellen kommt, so müssen wir die Versuchung auch auf zweierlei Weise bekämpfen und ihr entgegentreten. Wir müssen die Versuchung zuallererst, weil sie zuerst von innen kommt, von innen bekämpfen. Dies können wir tun, indem wir zuallererst unsere Gedanken, und von hier beginnt alles, dem Willen und dem Wort Gottes unterordnen. Wir können damit beginnen, die Versuchung von innen zu bekämpfen, indem wir uns mit dem Wort Gottes nähern. Wir können damit beginnen, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben. Somit werden wir stark im inneren Menschen und können das Fleisch überwinden. Wir müssen die Versuchung zuallererst von innen bekämpfen, aber wir müssen die Versuchung auch von außen bekämpfen. Wie tun wir das? Wir können dies tun, indem wir uns absondern. Indem wir uns absondern von äußeren Dingen, die uns zur Sünde verleiten. Indem wir uns absondern von Beziehungen oder Freunden, die uns in die Sünde drängen. Indem wir uns absondern von Gewohnheiten, die uns zur Sünde verleiten. Indem wir uns absondern von Orten, wo wir als Christen vielleicht nichts verloren haben. Und ganz besonders, indem wir uns absondern von Dingen, die über unsere Augen unser gesamtes Wesen infiltrieren und dort Schaden anrichten. Und der Herr möge uns hierzu helfen. Und das Zweite, was ich unterstreichen möchte aus diesem Text und das Zweite, was wir hieraus sehen können, ist, dass das Vollbringen der Sünde subtil ist. Das Vollbringen der Sünde ist äußerst subtil. Manchmal hören wir Leute, die sagen, wie konnte ich nur so weit kommen? Wie konnte ich nur diese und jene furchtbare Sünde vollbringen? Nun, die Antwort ist Schritt für Schritt, aber es geschieht sehr subtil, sodass wir es für gewöhnlich nicht merken, wie wir in die Sünde kommen. Das Vollbringen der Sünde ist subtil. Es gibt einige Schritte. Wie wir aus diesem Text bis jetzt gesehen haben, beginnt alles von uns und mit uns, und zwar mit einer Begierde, mit der Lust des Fleisches, mit unserer alten, schlechten und verdorbenen Natur. Und hier gibt es einen Prozess, den ich mir niedergeschrieben habe. Es ist ein Schema, das immer wieder dasselbe ist. Es beginnt mit der Begierde. Diese Begierde wird durch irgendeinen äußeren Einfluss in uns gereizt und gelockt und stimuliert. Infolgedessen entsteht in uns eine Emotion, ein bestimmtes Gefühl. Ein Gefühl, etwas tun zu wollen, ein Gefühl, etwas haben zu wollen, ein bestimmtes, starkes Gefühl. Dieses Gefühl wirkt weiter in uns und es bewirkt eine Täuschung auf Ebene des Verstandes. Wir wollen etwas haben, wir haben dieses starke Gefühl in uns und die Sünde geht weiter über die Täuschung in unserem Verstand. Und wir beginnen, über diese Sache nachzudenken und wir beginnen, die Sünde in unserem Verstand zu rechtfertigen und Dinge zu sagen wie, das ist doch nicht so schlimm, das tun andere auch, das ist halb so wild, Gott wird dir vergeben, Gott ist gut, Gott ist nachsichtig, Gott ist Liebe. Und so mit dem Verstand segnen wir diese Sache ab, segnen wir dieses Gefühl, diese Begierde ab. Die Begierde, Emotion, die Täuschung im Verstand und danach, wenn unser Verstand erst einmal von der Sünde infiltriert ist und von der Versuchung, gehen wir über zum Plan. Und in unserem Verstand wird nun ein Plan geschmiedet, wie wir dieser Versuchung nachgeben können und wie wir die Sünde begehen. Dieser Plan wirkt im Willen und über den Willen, den wir nun haben, setzen wir durch Ungehorsam die Sünde um. Und dies ist das Vollbringen der Sünde, das Begehen der Tat. Wir setzen die Sünde um durch Ungehorsam und der nächste Schritt und der letzte Schritt ist das Verhalten. Zuerst tust du eine Sünde und beim ersten Mal ist es nicht so einfach. Beim zweiten Mal ist es ein bisschen leichter, beim dritten Mal wieder leichter und je öfter du einer Sünde nachgibst, desto leichter vollbringst du sie immer wieder und sie wird zu einem beständigen Verhalten. Wir sehen also, es beginnt mit der Begierde, es geht zur Emotion, es entsteht eine Täuschung im Verstand. Danach schmieden wir einen Plan, es geht über zum Willen, durch den Willen geschieht der Ungehorsam und es wird zu einem Verhalten, zu einem beständigen Verhalten in unserem Leben. Nun, dieser Prozess kann sehr schnell vonstatten gehen. Es kann sein, dass er in wenigen Sekunden oder in wenigen Minuten bereits komplett abgelaufen ist. Es kann aber auch sein, dass dieser Prozess über lange Zeit sich abspult und längere Zeit dauert, bis er vollkommen vollbracht ist. Aber es ist immer dasselbe Schema. Es ist äußerst subtil. Die große Frage ist nun, an welchem Punkt bekämpfen wir die Sünde? An welchem Punkt gehen wir gegen die Versuchung vor? Meistens ist es so, dass nachdem wir irgendwo versucht wurden, eine Sünde zu tun und in eine Sünde fallen, es bereuen und sagen, das nächste Mal, wenn die Versuchung kommt, strenge ich mich an und ich werde nicht mehr in diese Versuchung fallen. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht funktioniert und dass wir dann sehr wohl wieder in ein und dieselbe Sünde zurückfallen. Warum ist das so? Weil vorhin ein Prozess stattgefunden hat, ein subtiler, aber sicherer Prozess in uns zur Versuchung und die Begierde vorhin schon empfangen hat. Wisst ihr, wann die Begierde empfängt? Zuallererst haben wir gesagt, beginnt die Begierde in unserer Emotion, sie weckt ein Gefühl, danach geschieht eine Täuschung im Verstand und sobald der Verstand eingenommen ist von der List des Teufels, sobald unser Verstand überzeugt ist, dass wir bestimmte Dinge oder eine bestimmte Sache tun sollen oder tun können, an diesem Punkt ist es, da die Begierde empfängt. An diesem Punkt ist es, dass das, was Jakobus sagt mit seinem Bild der Schwangerschaft, an diesem Punkt empfängt die Begierde. Ein Kind, das gezeugt wird, das gezeugt ist, kommt auch zur Welt. Wenn wir es so weit kommen lassen, dass unser Verstand infiltriert ist von der Sünde, wird die Sünde geschehen, weil wir im Vorhinein schon unachtsam waren. Wo sollen wir also die Sünde bekämpfen? Wir müssen die Sünde bekämpfen nach der Begierde. Nachdem die Begierde kommt, müssen wir achtsam sein auf unsere Gefühle und auf unsere Emotionen. Auf unsere Emotionen, die sich in uns regen und nach etwas verlangen und etwas tun wollen. Dies ist der Punkt, an dem wir zuallererst die Versuchung bekämpfen und überwinden müssen. Wenn wir bereits dieses Gefühl haben, diesen starken Drang in uns etwas tun zu wollen, ist es oftmals fast schon zu spät. Was können wir also tun? Wir können darauf achten, unsere Emotionen keinen äußeren Einflüssen auszusetzen, die in uns sündige Emotionen hervorrufen. Dies können wir dagegen tun. Wenn es aber passiert, dass unsere Emotionen eingenommen werden von einer Versuchung, dann geht es weiter über die Täuschung in unserem Verstand und hier haben wir noch eine Chance, uns zu bremsen und der Versuchung entgegenzutreten. Wenn die Versuchung in unserem Verstand ist, dann brauchen wir an dieser Stelle einen Verstand, der geheiligt ist durch das Wort Gottes. Wir brauchen hier einen Verstand, an dem Römer 12:2 praktiziert wird, ein Verstand, der erneuert wird durch das Wort Gottes, der erneuert wird durch geistliche Dinge. Und sobald nun die Versuchung zum Verstand kommt, kann die Täuschung nicht mehr stattfinden, weil der Verstand geheiligt ist, weil der Verstand weiß, dass diese Sache eine Sünde ist. Somit gilt es, gegen die Versuchung vorzugehen bei der Emotion, also beim Gefühl und auf der Verstandesebene. Meine Frage ist heute Abend, und ich möchte langsam zum Ende kommen. Hat die Begierde in deinem Leben empfangen? Wurde die Sünde in deinem Leben gezeugt? Bist du gefallen in die ein oder andere Sünde und flüstert dir nun der Teufel zu, du hast zu viel getan, es ist zu spät, Gott vergibt dir nicht mehr, Gott hat genug von dir, Gottes Geduld ist am Ende. Nun, wenn dies der Fall ist, möchte ich dir heute Abend sagen, es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung. Israel, als es in der Wüste war, sündigte gegen Gott. Sie sündigten oft gegen Gott. Aber sie sündigten gegen Gott und Gott hat sie bestraft, indem sie feurige Schlangen in ihre Mitte schickte. Diese feurigen Schlangen bissen viele aus dem Volk und viele starben. Und sie bekehrten sich und sie sagten, Mose, wir haben gesündigt gegen dich. Und sie gingen zu Mose und Mose ging zu Gott und Gott sagte, Mose, mache dir eine bronzene, eine eherne Schlange. Gib sie auf einem Pfahl, hebe sie hoch und jeder, der gebissen ist von der Schlange, soll kommen und soll auf die Schlange blicken. Und wenn er auf die Schlange blickt, dann wird er wieder gesund werden und er muss nicht sterben. In Johannes Kapitel 3 deutet der Herr Jesus dieses prophetische Bild auf sich selbst. Er deutet es auf sich selbst und er sagt, die Schlange, von der dort gesprochen wurde, diese eherne Schlange, diese bin ich. Wenn du heute Abend gebissen wurdest von der alten Schlange aus dem Garten Eden, dann möchte ich dich heute dazu anleiten, zum Kreuz Jesu Christi zu gehen und auf Christus, den Erhöhten, zu blicken. Und wenn wir auf ihn blicken, dann werden wir gesund. Wenn wir auf ihn blicken, dann müssen wir nicht sterben aufgrund der Sünde. Was bedeutet es, auf ihn zu blicken? Es bedeutet, zuerst einmal nicht auf sich selbst zu blicken. Auf ihn zu blicken bedeutet, an ihn zu glauben. Und an ihn zu glauben bedeutet, auf ihn zu vertrauen. Im Gegensatz zu dem, dass wir auf uns vertrauen und auf unsere Gerechtigkeit und auf das, was wir vollbringen können, darauf, dass wir uns selbst vor Gott rechtfertigen, vertrauen wir darauf, dass wir gerechtfertigt werden durch Glaube an das Sühnopfer Jesu Christi. Möge der Herr uns helfen, dass wir zuallererst die Versuchung bekämpfen von innen, dass wir die Versuchung bekämpfen von außen. Dass wir die Versuchung bekämpfen auf dem Willen unserer Emotionen und dass wir die Versuchung bekämpfen auf der Ebene des Verstandes, unseres Denkens. Und der Herr möge uns hierzu helfen. Amen.